zu meiner Freude auch noch ganz im Austausch begriffen. Das ist ein gutes Zeichen. Sie bitten jetzt, die Plätze wieder aufzusuchen, dass wir zum Abschlussvortrag kommen können. Und da ist es mir eine ganz, ganz große Freude, dass wir Frau Babette, Professor Babette Renneberg begrüßen dürfen von der Freien Universität Berlin, die sich einem ganz, ganz wichtigen Thema in Forschung, aber auch Versorgung widmet. Denn wir wissen, dass Kinder von Patienten, die unter einer Borderline-Störung leiden, statistisch leider ein erhöhtes Risiko haben, dass sie eben Gewalt oder auch Neglect erfahren und damit so ein transgenerationales Problem und eine Gefahr der Weitergabe dieser Belastungen besteht. Und genau diesem Thema widmet sich Frau Professor Renneberg mit ihrem Referat zum Abschluss jetzt unseres Seminars Interventionsprogramm für Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zur Unterstützung bei der Erziehung ihrer kleinen Kinder oder Borderline und Muttersein. Wie kann das gelingen? Frau Professor Renneberg, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Oh. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und hoffe, Ihre Aufmerksamkeit jetzt am Ende des Tages auch ein wenig noch zu bekommen. Und ich dachte, ich fange mal mit einer Frage an Sie. Mich interessiert sehr, wie viele von Ihnen arbeiten denn im sozialpädagogischen Bereich, in der Soziotherapie in dem Sinne mit Patienten? Melden Sie sich einfach mal. Vielen Dank. Wie viele sind im ärztlich-psychiatrischen Bereich tätig? Okay, das sind etwas weniger. Wie viele sind psychotherapeutisch? Und psychologisch? Genau. Okay. Und Pflege? Okay, super. Vielen Dank, das hat mir geholfen, etwas zu strukturieren, was ich Ihnen jetzt mit wie viel Zeit erzähle, weil ich kann ziemlich lange über dieses Thema sprechen, habe mir aber fest vorgenommen, dass am Ende meines Vortrags noch Zeit bleibt, damit wir Fragen von Ihnen oder auch Anmerkungen noch diskutieren können. Ja, Borderline und Muttersein, wie kann das gelingen? Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Tatsächlich durch einen Vortrag einer Praktikerin, die in einem, nämlich meiner Kollegin Sigrid Bukorst-Kotte in Berlin, die in einem Wohnheim für Mütter, die Doppeldiagnosen, also Sucht und Borderline-Sucht und Psychose etc. hatten und davor die Aufgabe gestellt waren, mit diesen Frauen und ihren kleinen Kindern zu arbeiten. Und deren Idee war, wir müssen früh anfangen, damit die Frauen Unterstützung kriegen, weil sie sind in der Regel mit ihren eigenen Problemen so belastet, dass sie gar nicht gut da drin sind, auf die Kinder aufzupassen, die zu erziehen. Das war vor langen Jahren. Danach haben wir ein Manual geschrieben und dann haben wir tatsächlich jetzt in einem sehr großen Forschungsprojekt untersuchen wir gerade die Wirksamkeit. Aber bevor ich dahin komme, was wichtig ist, Sie haben heute ganz viel über Borderline-Störung gehört. Im Zentrum hier, und jetzt versuche ich mal mein Glück. Stabile Instabilität. Das ist das Problem, was Emotionen angeht, was Kognitionen angeht, was die interpersonelle Beziehungsgestaltung angeht, dieses, wie nah bin ich jemandem, wie entfernt fühle ich mich auch, fühle ich mich allein oder bin ich doch dazugehörig? Das ist charakteristisch für die Borderline-Störung, dass das schwankt und extrem schwankt. Wirklich, das sind die Patienten, die von sich aus am ehesten sagen, ich hasse mich mit voller Überzeugung. Und das ist das, wie die eben in der Welt sind und wie sie auch Kinder bekommen. Und was dem entgegensteht, ist das, was Kinder brauchen. Kinder brauchen Stabilität. Dann können sie sich in der Regel gut entwickeln. Und die ersten Lebensjahre sind ganz entscheidend für die Entwicklung von Bindung, Bindungsfähigkeit für Emotionsregulation. Die Grundlagen für Emotionsregulation im späteren Leben werden in den ersten Lebensjahren gelegt. Und natürlich auch Exekutivfunktion. Unser Hirn entwickelt sich niemals wieder so schnell wie ganz am Anfang vom Leben. Und auch von sozialer Kompetenz. Und wir wissen, dass es bei den Kindern von Müttern mit Borderline-Störung große Schwierigkeiten und Defizite gibt in der Beziehungsgestaltung und auch in der Emotionsregulation. Und Julie Eiden, das ist ein Artikel, der 2016 schon erschienen ist, aber die hat das ganz gut zusammengefasst, eins der wenigen Reviews zu diesem Thema. Außerdem wissen wir, dass die Kinder, wie Herr Beck auch schon gesagt hat, von Müttern mit BPS ebenfalls ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an einer Borderline-Störung oder an Borderline-Symptomen zu erkranken. Das sind die Kriterien, die aktuellen Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung, die im Borderline-Muster in ICD-11, aber auch im DSM so sind. Und ich werde die jetzt mit Ihnen durchgehen, immer mit dem Blick, was bedeutet das denn eigentlich fürs Kind? Also, das erste Kriterium ist das verzweifelte Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu verhindern. Das heißt auf Seiten der Mütter häufig, dass die an dysfunktionalen Beziehungen festhalten. Die Partnerschaften von Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen sind häufig auch sehr emotional aufgeladen und es gibt Konflikte. Es gibt auch in Studien belegte Tendenz der Kinder und der Mütter zur Parentifizierung, was heißt, dass die Kinder viel zu früh Aufgaben übernehmen, die normalerweise die Eltern haben und damit auch sehr viel Verantwortung auch schon haben. Und es gibt ein Klammern der Mütter, ich spreche immer von Müttern, weil wir dieses Programm, was ich Ihnen vorstellen will, für Mütter entwickelt haben, weil in Deutschland, und ich nehme an, in der Schweiz ist das genauso, nach wie vor allen Dingen Mütter mit der Betreuung der Kinder in den ersten Lebensjahren befasst sind und nicht Väter. Deshalb, ich bin da sehr, jetzt, ich mache hier weibliches, generisches Femininum, ja. Aber was das Problem mit dem Klammern ist, dass Kinder kommen ja in Autonomiephasen, in Entwicklung von Autonomiephasen. Und das ist erschwert, weil die Mütter, manche von denen, nicht alle, nicht loslassen können und damit auch in der Entwicklung von den Kindern Meilensteine nicht ermöglicht werden. Das zweite Kriterium sind instabile, intensive zwischenmenschliche Beziehungen, die gekennzeichnet sind durch einen Wechsel zwischen extremer Idealisierung und Abwertung. Und das mit dem Kind. Es gibt keinen Grund, warum das für die Kinder nicht auch sein sollte. Das heißt, die Mutter ist mal, da findet ihr Kind das Allerbeste und am nächsten Tag ist es der letzte Dreck. Und das sind Zitate, das denke ich mir jetzt nicht aus. Das heißt, es gibt einen ganz raschen Wechsel zwischen Nähe und Distanz und das führt zu ambivalenten Bindungsmustern natürlich und auf Seiten der Kinder zu ganz großer Verunsicherung, weil das gleiche Verhalten von dem Kind führt einmal zu, oh, ich hab dich so lieb und beim nächsten Mal leider eine Ohrfeige. Das Kind weiß nicht, warum. Und das führt auf Seiten des Kindes natürlich zu Angst und Unsicherheit. Und natürlich wird die Entwicklung von sozial kompetentem Verhalten erschwert. Das dritte Kriterium ist die Identitätsstörung. Und das ist eine ganz ausgeprägte, andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung. Haben wir vorhin auch schon in den Vorträgen gehört. Ja, und was heißt das? Das heißt unter Umständen auf der Verhaltensebene wechselnde Lebensvorstellungen, wechselnde Ideen von Beruf, wechselnde Wohnorte, Freundschaften, Hobbys und auch wechselnde Identität, Vorstellungen als Mutter. Mutter sein ist super versus ich will, und das ist auch, hatten wir auch in den Gruppen öfter, ich kann keine Mutter sein. Ich kann das einfach nicht. Es war eine Patientin, die einfach ganz, ganz große Schwierigkeiten hatte, ihr Kind tatsächlich in den Arm zu nehmen und festzuhalten, weil sie so furchtbar sexuell traumatisiert war, dass sie immer gleich in die dissoziative, in Dissoziationszustände kam, wenn es zu Nähe und Umarmungen gab, kam. Und Sie können sich vorstellen, wie furchtbar das ist, wenn ein kleines Kind einfach ohne Umarmung auskommen sollte. Die Frau war auch alleinerziehend. Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen. Das heißt hier, es gibt unangemessenes, gefährdendes, aggressives Verhalten der Mutter gegenüber den Kindern natürlich auch. Und die eigene Impulsivität der Mutter verhindert auch ein Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes. Also Eltern und Erziehung ist für alle eine Herausforderung. Und für Personen, die einfach ganz große Schwierigkeiten mit ihrer Impulsivität und ihrer Emotionsregulation haben, natürlich noch mal viel mehr. Wiederholte Suiziddrohungen, Andeutungen oder Versuche oder selbst verletzendes Verhalten, das führt zu Angst, Überforderung und Achtung zu Schuldgefühlen auf Seiten der Kinder, weil die fühlen sich, wie wir es auch heute Morgen schon gehört haben, dann auch verantwortlich dafür, dass es der Mutter so schlecht geht, obwohl das gar nicht der Grund ist oder sein muss. Aber die Kinder haben die Tendenz, das haben wir alle, dann eher Schuld auf uns zu nehmen, um nicht in dieser Hilflosigkeit zu verharren. Die affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung, ja, das ist das, was wir eben schon ein bisschen hatten, schnelle Wechsel, gegensätzliche Stimmung, man weiß nicht recht, in welchem Anspannungszustand die Mutter gerade ist. Ist sie noch in der Lage, sich selbst zu regulieren oder nicht mehr? Und was heißt das denn für die Kinder, wenn sie selbst sich nicht mehr regulieren kann? Unsicherheit, fehlender emotionaler Halt. Und ja, damit ist die Mutter natürlich kein gutes Modell in der Regel für eine angemessene Emotionsregulation. Und Emotionsregulation wird gelernt. Und wenn da keine Modelle da sind, ist es schwierig. Das chronische Gefühl von Leere ist häufig, was die Personen auch haben, und das geht einfach häufig damit einher, dass sie ganz große Schwierigkeiten haben, emotional auf das Kind zu reagieren. Und auf Seiten des Kindes führt auch das wieder zu Ohnmachtsgefühlen und Verlorenheitsgefühlen, weil da ist niemand, der auf sie aufpasst oder an dem sie sich orientieren können. Unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, Wut zu kontrollieren. Ja, es kommt wiederholt und häufiger als in anderen Mutter-Kind-Dyaden zu körperlichen und oder seelischer Gewalt. Sie haben das im Ätiologie-Modell der Patienten, das heute Morgen auch vorgestellt wurde, erfahren. Und ja, diese Invalidierung, die ist denen passiert und leider ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass die Kinder das dann erfahren. Und dann gibt es noch vorübergehende, stressabhängige, paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome. Und klar, schwere dissoziative Symptome, die ist mangelnde Realitätsorientierung und es gibt in dem Buch eine Zeichnung, da zündet das Kind mit dem Feuer. Und die Mutter sitzt da und macht nichts, weil sie es nicht mitkriegt, weil sie nicht aktuell hier und jetzt ist. Und ja, das Kind kann auch im paranoiden Denken eingeschlossen sein. Im Milden ist das so, ja, das Kind macht das absichtlich, das will mich nur ärgern. Der ist immer so blöd und der will mich nur ärgern. Aber das kann natürlich, auch wenn es wirklich paranoid wird, noch weitaus schlimmer gehen. Nicht gut, keine gute Ausgangslage. Und das wissen wir auch aus der Forschung. Die Mütter haben Defizite im Erkennen und adäquaten Reagieren auf kindliche Emotionen. Sie haben übergriffiges Verhalten häufiger und auch eine unsensible Sprache. Es gibt häufiger strafendes und invalidierendes Erziehungsverhalten. Diese ganzen Untersuchungen sind in der Regel im Vergleich zu gesunden Kontrollmüttern durchgeführt worden, sehr selten nur im Vergleich zu anderen, also zu Müttern mit anderen psychischen Erkrankungen. Kommt diese Rollenkonfusion, die ist auch nachgewiesen, das ist das, was ich unter Parentifizierung eben angesprochen habe. Es gibt Schwierigkeiten, die Routine zu etablieren, Ablauf, Tagesablauf, Routinen, ne? Abendessen zur selben Zeit. Idealerweise hat man Frühstück, bevor man losgeht. Und ja, ein erhöhtes Risiko für Vernachlässigung und Missbrauch. Und Achtung, auf Seiten der Mütter eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich der Erziehungskompetenz. Die denken auch von sich, dass sie das nicht gut können. Dazu kommen andere Probleme. Es gibt einen hohen Anteil als alleinerziehender Mütter. Es gibt viele belastete Partnerschaften, häufiger Wechsel vom Wohnort oder Partnerschaften oder auch Beruf. Häufig ein fehlendes soziales und familiäres Netz. Denn das ist ja das, was in funktionierenden Familien häufig passiert ist, dass dann Oma und Opa einspringen, gerade wenn die Kinder noch klein sind. Ne? Und das ist eben bei den Patientinnen und Patienten mit Borderline-Störung in der Regel nicht so das beste Verhältnis. Und ja, häufig auch fehlende berufliche Perspektiven und finanzielle Probleme. Auf Seiten der Kinder wissen wir aus der Forschung auch, dass das schon ab dem zweiten Monat anfängt, Auffälligkeiten im interaktiven und Verhalten zu zeigen, also dieses Still-Face-Paradigma, dass die haben häufiger einen benommenen oder starren Blick und haben einfach weniger Interaktionsbereitschaft und Ansprechbarkeit. Mit 12 Monaten findet man bei 80% der Kinder Hinweise auf einen desorganisierten Bindungsstil. Bei 1- bis 2-Jährigen findet man auch schon Schwierigkeiten der Emotionsregulation, die Rollenumkehr. Und bei Jugendlichen findet man häufiger auch Störungen des Sozialverhaltens, ADHS, Trennungsängste, selbstschädigendes Verhalten und BPS-Symptome. Das alles wissen wir schon. Das ist jetzt nicht neu. Aber das ist zu berücksichtigen, wenn wir anfangen, mit den Müttern zu arbeiten und auf die, mit der Idee, die zu unterstützen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht aus unserer Sicht. In der Regel verfügen die Patientinnen mit Borderline-Störung auch über viele Ressourcen und Kreativität. Die haben Power, mehr als Mütter mit einer depressiven Störung häufig. Und die Sorge um ein Kind, um ein neues, neugeborenes Kind, um ein Kind überhaupt, das kann eine ganz starke Veränderungsmotivation sein. Ja, Kinder schaffen Fakten und die zwingen dann auch zu funktionalerem Verhalten unter Umständen. Also da ist eine hohe Motivation auch da. Und Mutterschaft kann auch zu mehr Identität und Zugehörigkeitsgefühl führen. Aus unserer Sicht lohnt sich die Therapie mit den Müttern also mindestens doppelt. Erstens hoffen wir, dass wir ihnen helfen und zweitens natürlich auch präventiv hoffentlich den Kindern. So, ich habe jetzt nochmal ein Transmissionsmodell mitgebracht. Das gab es heute Morgen schon mehrfach. Hier können Sie sich denken, wir legen, was ist das denn? Warum ist denn da ein Glücksschwein? Okay, ich weiß nicht, wie dieses Schwein da hinkommt. Das ist eigentlich eine Mutter mit einem Kind, ich schwöre. Ich habe es eben gerade noch. Ja, ne? Eine Mutter. Also, das ist einfach, man kann auch Glück haben als Mutter. Das auf der einen Seite ist die Mutter, auf der anderen Seite das Kind. Was aber wichtig ist, ist, wir hatten heute Morgen die Epigenetik und es fängt tatsächlich mit pränatalen Faktoren an, die die Gesundheit des Kindes beeinflussen. Es gibt ganz spannende Forschung von Christine Heim und Sonja Entringer und anderen von der Charité, die herausgefunden haben, dass während der Schwangerschaft aufgetretene Stressereignisse wie Migration zum Beispiel oder auch wie Alkohol oder Drogen gebraucht der Mütter sich schon auf das Immunsystem und die metabolische System der Ungeborenen auswirken und auch auf die Stressachse vor allen Dingen dieser Kinder. Und das heißt, das fängt ganz früh an und dann spielen natürlich genetische und epigenetische Mechanismen eine Rolle und aber auch die Mutter-Kind-Interaktion. Und ja, das haben wir hier rausgenommen, weil wir genau diese Dyade Mutter-Kind untersuchen. Und da gucken wir genauer hin, was genau passiert denn in dieser Interaktion. Das heißt, die Mütter haben Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation und auch die Kinder. Und da ist es aber so, das geschieht ja nicht im luftleeren Raum, sondern das passiert einerseits in möglichen Kinder- und Jugendhilfe- und Gesundheitswesen, also möglichen Playern in der Gesundheitsversorgung und in der Sozialversorgung. Und die haben ja schon auch einen Einfluss, hoffen wir mal, auf die Interaktion, auf die Mütter. Und es gibt natürlich auch noch weitere familiäre Einflüsse. Nicht alle dieser Kinder leben weiter bei ihren Müttern. Und es gibt auch weitere soziale Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ich habe eben gesagt, die sind häufiger, haben die berufliche Schwierigkeiten, die haben auch weniger Einkommen. Das heißt, Armut und Bildung spielen eine ganz große Rolle. Ne? Größtes Risiko für Kinder, die nicht gesund aufwachsen, für Beeinträchtigungen in der Gesundheit der Kinder, ist Armut. Und Bildung auch. Und das ist natürlich bei diesen Kindern nicht anders. Ich freue mich immer, wenn die Icons so ungefähr gleich sind. Also, was brauchen denn diese Mütter jetzt? Wenn wir uns überlegen, wir wollen denen helfen, was müssen wir machen? Wir müssen Wissen vermitteln. Wir brauchen das Psychoedukation zu kindlichen Grundbedürfnissen und auch, wie man diese befriedigt. Wir brauchen Skills, also Fertigkeiten, im Notfall klarzukommen. Also wenn das eigene Stresslevel unheimlich hoch ist, was mache ich denn dann mit dem Kind? Wir brauchen auch Akzeptanz- und Achtsamkeitsskills und die Idee, Ruhe bewahren zu können in stressigen Situationen. Und natürlich brauchen wir das alles bitte in der Situation mit den Kindern. Das hilft ja nicht, wenn ich ganz in Ruhe auf meinem Sofa sitze, keiner ist da, dann kann ich das üben, sondern in dem Moment auf dem Spielplatz. Ja, und wir müssen üben, Perspektivübernahme, Umgang mit Nähe, mit kindlichen Emotionen, Umgang mit Stress in der Erziehung. Und die Mütter brauchen Struktur. Die Idee von Stabilität und Verlässlichkeit, wie können die das umsetzen im Alltag? Und dazu haben wir gedacht, das geht am besten, wenn wir ein Gruppenprogramm machen und Austausch und Entlastung in der Gruppe auch für die Mütter mit Borderline-Störung machen. Und dann haben wir das Training Borderline und Muttersein entwickelt. Das ist in der zweiten Auflage jetzt im Welz Verlag erschienen und hat als Zielgruppe Mütter mit Borderline-Störung und kleinen Kindern. Warum kleine Kinder? Wir haben gedacht, wir müssen früh anfangen. Ja, wir sollten von Anfang an idealerweise dabei sein. Im Forschungsprojekt sind die 6 Monate bis 6 Jahre und 6 Monate nur, weil das sonst super schwierig ist, das alles, die ganzen Tasks anzupassen dafür. Und ja, wir lehnen uns an das DBT-Skills-Training an und es gibt immer 2 Trainerinnen, es gibt in der Regel 4 bis 6 Teilnehmerinnen in den Gruppen und wir haben 12 wöchentliche Sitzungen. Das heißt, das ist ziemlich kurz, aber wir haben uns Mühe gegeben, das auch so kurz zu machen, damit die Mütter das Gefühl haben, ja, sie haben jetzt erstmal was gelernt und können damit losziehen. Das gibt es auch auf Englisch für alle, die kein Geld ausgeben wollen. Wir haben idealerweise Manual vom Verlag zurück, die Rechte zurückbekommen und das können Sie runterladen auf der Seite der FU. Da unten ist die Adresse dafür. Wir wollen unterstützen, die Mütter unterstützen bei der Erziehung der Kinder. Wir wollen idealerweise positive Veränderungen von Denk- und Verhaltensmustern herbeiführen und eine Reduktion des mütterlichen Stresserlebens, weil das ist super anstrengend für die. Und eine Verbesserung des psychischen Wohlbefindens der Mütter. Und natürlich wollen wir idealerweise damit auch einen Beitrag zu einer gelingenden Entwicklung, einem gesteigerten Wohlbefinden der Kinder erreichen. Und damit diese intergenerationale Transmission von Vernachlässigung und Gewalt hoffentlich durchbrechen. Was ist das jetzt? Sind 12 Sitzungen. In der Einführungssitzung übrigens erzählen wir den Müttern in abgespeckter Version das, was ich Ihnen eben erzählt habe. Also die Forschungsergebnisse zu den Kindern und was wir wissen zu den Müttern. Das ist eine harte Sitzung. Und die sind alle vorher, müssen die alle sicher sein, dass sie eine Diagnose einer Borderline-Störung haben. Wir machen das nicht gemischt, sondern explizit deshalb, weil es manchmal sehr hart ist, was die Mütter erzählen. Und wir wollen in den Gruppen eine große Offenheit herstellen, damit die sich trauen, auch das zu erzählen, was sie sonst nicht erzählen, weil wir natürlich für die Sicherheit der Kinder auch sorgen wollen. Und dann ist es nicht so gut, wenn jemand da mit einer zum Beispiel einer leicht ausgeprägten Angststörung sitzt und ohnehin überprotektiv ist und dann noch mehr Angst bekommt, weil man kann auch noch anders mit dem Kind umgehen. Unsere Erfahrung ist, es geht sehr, sehr gut mit den Müttern. Die müssen nur wissen, dass sie diese Diagnose haben und idealerweise auch schon in Therapie sein, in Einzeltherapie oder in stationären Setting für ihre Borderline-Symptomatik. Weil das können wir nicht leisten in der Gruppe. Wir können damit nicht auf aktuelle Konflikte eingehen. Wir fokussieren nur auf die Erziehung. Es ist ganz wichtig, weil das geht nicht alles gleichzeitig. Und dann geht es um kindliche Grundbedürfnisse. Schlafen, regelmäßig essen, Kleidung, U-Untersuchungen, solche Dinge sind da Thema. Und dann geht es gleich, vorher die Achtsamkeit habe ich vergessen. Achtsamkeit, wir machen eine Sitzung, Einführung zur Achtsamkeit und dann in jeder Sitzung am Anfang Achtsamkeitsübungen. Immer auch darauf gemünzt, dass die Achtsamkeitsübungen mit den Kindern durchgeführt werden können. Das ist jetzt keine halbstündige Meditation, sondern das ist etwas, was man mit dem Kind machen kann. Draußen jetzt gucken, wie die Blätter aussehen, durch den Wald gehen, etc. Also ganz, ganz, ganz viele Beispiele für Achtsamkeit mit Kindern. Dann haben wir eine Sitzung zu Stress und eine zu Stressbewältigung. Da komme ich später nochmal zu Struktur und Flexibilität. Also es ist gut, Struktur zu haben. Kinder brauchen Struktur, aber es ist auch wichtig, dass man mal flexibel was ändern kann. Das ist nicht immer einfach. Den Umgang mit Konflikten, den Umgang mit Gefühlen, dann die Bedeutung des Körpers in der Kindererziehung. Da gibt es so kleine Tricks, wie dass die in die Knie gehen, meine Knie sind kaputt, deshalb kann ich nicht ganz runter, aber in die Knie gehen und sich auf die Höhe des Kindes begeben und dann steht die andere Patientin als Mutter vor ihnen und damit wird irgendwie erstmal überhaupt klar, was das eigentlich für ein Größenunterschied ist. Nicht alle Menschen sind so klein wie ich. Ne? Und das sind sie sich häufig überhaupt nicht bewusst, wie laut die sprechen, was es heißt, wenn ich jemanden nur an einem Arm ziehe, nicht gut, oder lieber beide Arme an den Schultern nehme. Die Gefahr der Verletzung ist deutlich geringer. Also so ganz pragmatisch machen wir da Übungen auch. Und dann kommt es zu Grundannahmen in der Kindererziehung, Mythen. Das heißt, wann ist man eigentlich eine gute Mutter? Da können Sie Stunden und Tage und Seminare mitfüllen. Wir machen das sehr reduziert auf die wichtigsten Dinge. Und dann als letztes, weil oft ganz, ganz schwer, Selbstfürsorge für Mütter. Da haben die größten Schwierigkeiten mit dieser Sitzung. Und dann gibt es noch einen Abschluss. Ja, jetzt machen wir mal ein kleines Quiz. Ich würde Sie gerne einladen. Anjas Baby, das schreit nachts. Und das gefällt Anja überhaupt nicht. Die ist ganz müde, die ist verzweifelt, hilflos, wütend. Und was auch immer Anja tut, das Baby schreit immer heftiger. Sie denkt, ich kann nicht mehr, sei endlich still. Aber das Baby schreit weiter. Am liebsten würde sie schreien, das Kind schütteln oder in ihr Bett gehen und sich die Decke über den Kopf ziehen. Jetzt können Sie alle mitmachen. Was wäre denn eine achtsame Haltung von Anja? Sie geht in ihr Zimmer, lässt das Kind schreien, setzt sich Kopfhörer auf und hört eine Entspannungs-CD. Anja merkt, was in ihr vorgeht und was sie am liebsten tun würde. Die wartet ab und beobachtet, was weiter passiert, betrachtet das Kind und hört, wie es schreit. Dann sieht sie möglicherweise, ihr Kind wendet sich ab oder das Kind streckt die Arme aus. Anja denkt, es ist gut, wenn ich meine Gefühle mal so richtig rauslasse und haut auf ein Kissen. Da steht auch Kissen, da steht nicht Kissen. Egal. Also, drei Möglichkeiten. Wer ist für Möglichkeit 1? Niemand. Wer ist für Möglichkeit 2? Das ist die überwältigende Mehrheit. Und wer ist für Möglichkeit 3? Auch welche. Gut, ich wundere mich, dass Möglichkeit 1 so ganz ausgeschlossen wird, aber wir machen das mit den in der Gruppe genauso. Und dann besprechen wir, was ist denn das jetzt eigentlich achtsam? Und in der Gruppe haben wir die Grundhaltung, alles drei ist besser, als das Kind zu schlagen oder das Kind zu schütteln. Erstmal gut, überhaupt eine andere Idee zu haben. Und dann können wir darüber nachdenken, was denn jetzt am besten ist und was am besten zu der Mutter in diesem Moment passt. Vielleicht ist es wirklich, dass sie einfach bitte weggeht. Das kann sein, dass das für alle Beteiligten die beste Lösung ist. Auch wenn man erstmal denkt, nee, geht doch gar nicht, die kann doch jetzt nicht weggehen. Das schreit doch das Kind. Wir diskutieren das dann und versuchen halt den Raum offen zu machen und mit den Müttern gemeinsam rauszufinden, was denn für sie jetzt in diesem Fall die beste Idee wäre. Die therapeutischen Bausteine sind eben Psychoedukation, diese erlebnisorientierten Übungen. Also wir haben auch so eine Übung, da nimmt man so Essstäbchen, so, ne, chinesische Stäbchen, und die führen sich gegenseitig. Man muss dem folgen. Einfach so ein bisschen erlebnisorientierte Übungen. Und ganz, ganz viel Rollenspiele. Und die Mütter sind immer, spielen dann bei sich selbst vielleicht ihre Rolle, bei wem anders das Kind oder irgendwen anders, der dabei ist. Und es gibt gegenseitige Rückmeldungen. Und das ist manchmal einfach richtig, richtig gut zu sehen, dass die Patientinnen mit Borderline-Störung eigentlich den anderen ganz gute Ratschläge geben können. Sie können es selber nicht umsetzen, aber sie haben wirklich gute Ideen für andere. Und Hausaufgaben. Hausaufgaben ist total wichtig. Also in der Gruppe, die ist natürlich ohne Kinder, ne? Nur die Mütter. Und da ist auch, gehört dazu, dass man mit denen bespricht, wer denn einspringen kann, wenn die Kita geschlossen hat oder so. Aber die Idee ist, die Gruppe findet für 2 Stunden plus Pause ist die Gruppenlänge. Und da sind die Mütter da und dann besprechen wir am Ende jeder Sitzung, was gibt es für Hausaufgaben, und das sind immer Aufgaben mit dem Kind oder im Bezug zum Kind. Und bei der nächsten Sitzung besprechen wir als erstes die Hausaufgaben und es gibt Sticker. Sticker ist echt cool, weil Kinder kriegen Sticker in der Schule oder in der Kita, aber Mütter haben damals früher wahrscheinlich keine Sticker gekriegt. Ich kann Ihnen sagen, dass ich das Glitzer-Sticker in der Gruppe, in der ich war, sehr begehrt waren. Und die kriegte man aber auch nur, wenn man die Hausaufgabe gemacht hat. Unsere therapeutische Grundhaltung ist wie in der DBT, es geht darum, diese Wippe zwischen Akzeptanz und Veränderung auszubalancieren, Inhalte voranbringen, auf die Gruppe eingehen, die Perspektive der Mütter und die Perspektive des Kindes zu balancieren. Und ja, wir konfrontieren mit Defiziten, aber wir markieren auch Ressourcen. Und das ist die Grundhaltung bei dem Ganzen, ein wohlwollendes Miteinander zu fördern. Das ist jetzt nochmal die übergreifende Struktur jeder Sitzung. Erstmal, was machen wir denn heute? Dann Anspannungscheck. Alle, die über 70 sind, müssen erstmal dran arbeiten. Dann müssen wir irgendwas machen, damit sie wieder überhaupt aufmerksam sein können, weil das brauchen sie nicht zu versuchen. Wenn die eine ganz hohe Anspannung haben, dann können die nicht lernen. Wir müssen erst mal gucken, dass die Anspannung runtergeht. Machen eine kurze, sehr kurze Achtsamkeitsübung. Dann geht es die Hausaufgaben besprechen. Das dauert so lange, wie es dauert. Und Sticker verteilen. Und Hausaufgabenbesprechung, kleiner Tipp aus der Praxis. Bitte achten Sie darauf, dass alle gleich lang drankommen, ungefähr. Es sei denn, Sie haben die Hausaufgaben nicht gemacht. Ansonsten Zeit gleich verteilen und am besten auch einen Wecker oder einen Timer stellen, weil das kann zu unguten Situationen führen, wenn Mutter B ganz lange Zeit hatte und Mutter C dann nicht mehr. Ja. Dann gibt es eine Pause, die ist wichtig. Pause ist total wichtig, dass die miteinander reden können. Und im zweiten Teil geht es dann eben um Übungen zum neuen Thema Rollenspiele. Theoretischer Hintergrund wird immer, also theoretischer Hintergrund ist viel zu viel. In wenigen Worten, warum machen wir das jetzt heute? Und die Besprechung neuer Hausaufgaben, es gibt immer eine Take-Home-Message, die haben so einen Hefter, wir machen das nach wie vor mit ausgedruckten Blättern und dann schreiben sie da rein und dann bringen sie es nächstes Mal wieder mit und da kommen auch die Sticker rein. Und dann nochmal ein Anspannungscheck und ein Verabschiedungsritual. Also ganz strukturiert, immer gleich. Und ja, gehen wir mal in ein Modul rein, Stressbewältigung. Die Ziele sind, dass sie Stressbewältigungsmechanismen lernen und die Stresstoleranz erhöhen und auch das Kind vor impulsiven Reaktionen der Mutter schützen. Und da habe ich Ihnen einen kleinen Videoausschnitt, mini kleines Videoausschnitt. Das sind unsere studentischen Mitarbeiterinnen, die eine Situation nachgestellt haben. Die war aber so auch in der Gruppe passiert. Ja? Nur das sind keine Patientinnen, das sind halt unsere damaligen Mitarbeiterinnen im Projekt. Oh, jetzt wäre es gut, wenn ich das hier, das Video, wie komme ich hier wieder zurück? Das Video abspielen könnte.
Ganz in Ruhe essen wir jetzt. Ganz in Ruhe essen wir jetzt, habe ich gesagt. Nicht mit den Beinen wackeln, ja immer. Ganz in Ruhe, habe ich gesagt. Wirklich, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Wenn du so weitermachst, dann nimmst du das Essen weg, dann gehst du ohne Essen nachher ins Bett. Ist mir ganz egal. Jetzt bleib ich mal hier.
Also wir versuchen uns der Realität zu nähern und das ist nicht übertrieben. Na, und wir versuchen auch, das tatsächlich so zu machen, wie die Mütter das zu Hause machen würden. Und was ist die nächste Aufgabe? Die ist dann gemeinsam mit allen überlegen, was könnte sie noch machen? Was wäre denn besser? Und ich sage es nochmal, die Mütter, die anderen, die haben oft gute Ideen. Und es gibt immer einen weiteren Weg, der wird dann nochmal gespielt. Ja, und es hat, weiß nicht, 1,30 oder sowas. Also ganz kurze Interaktionssequenzen und die Kunst besteht darin, die Mütter darauf zu trimmen, dass das wirklich kurz ist. Und dann probieren wir aber. Und das ist Teil davon, dass wir ganz viel ausprobieren. Konfliktbewältigung, da sind die Ziele groß. Es geht um einen gewaltfreien Umgang mit Konflikten. Und diese Perspektivübernahme, das, was in der MBT so im Mittelpunkt steht, auch zu fördern und sich auch in die Situation des Kindes hinein zu versetzen und Sicherheit und Orientierung in schwierigen Situationen erlangen und ja, angemessene Reaktionsweisen und Strategien entwickeln. Unsere Hauptbotschaft ist, Konflikte sind normal. Es gibt keine konfliktfreie Erziehung. Und die gehören einfach dazu. Und die Kinder müssen lernen, mit Konflikten oder sollten idealerweise lernen, mit Konflikten umzugehen. Und hier rechts sehen Sie das typische Arbeitsplatz. Da oben ist unsere Anja. Die gibt im Buch mit und ist die Hausaufgaben-Anja. Und das dann beschreiben Sie einen typischen Konflikt mit Ihrem Kind. Was erwarten Sie? Worum geht es dem Kind? Und dann kommen die ganzen Strategien. Und dann schreiben die Mütter das auf und fragen sich, was soll denn bleiben und was möchte ich verändern? Die Rückmeldungen der Mütter, das sind jetzt qualitative Aussagen erstmal waren. Also was war denn besonders hilfreich an diesen Gruppen? Die Rollenspiele, also so ganz konkrete Beispiele zu bekommen, ist gut. Und die Fallbeispiele und auch, dass man über Tabus sprechen kann. Und dass die Dinge auf den Punkt gebracht wurden. Der Austausch mit anderen Müttern. Sich nicht mehr so allein fühlen mit den Problemen. Die erfahrene Wertschätzung und hilfreiches Wissen, um mit Gefühlen und Konflikten umgehen zu können. Und ja, auch die Hausaufgaben waren hilfreich, weil man da am Ball bleiben musste. Und was sollte verbessert werden? Das war zu kurz. Manche Achtsamkeitsübungen, die sind nicht so, so super begeistert von den Achtsamkeitsübungen in der Regel. Die Rollenspiele, die waren mir peinlich. Ja, Rollenspiele sind gut, aber Rollenspiele können auch peinlich sein. Und da gilt es darum, das zu normalisieren, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Das war zu viel zu lesen, also die Arbeitsblätter waren zu viel zu lesen. Ich habe das mit der Selbstfürsorge nicht verstanden, das war zu kompliziert. Und manchmal war es mir zu viel und ich fühlte mich unter Druck. Ja, und ganz konkret, ich kann meinen Sohn besser verstehen, ich fühle mich ihm näher, ich schreie weniger, ich habe weniger Ausraster. Und ich sage meinem Sohn nicht mehr, dass er nervt, es ist nur sein Verhalten. Und ja, das Zähneputzen klappt jetzt viel besser. Also Zähneputzen ohne Gewalt ist auch eine Übung, die wir machen. Das Ganze hat dazu geführt, dass wir ein Forschungsprojekt gemacht haben. Und das ist gefördert vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da geht es im Querschnitt darum, störungsspezifisch Unterschiede zwischen Mutter mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Mütter mit Angst oder Depression und gesunden Müttern herauszufinden. Und im Längsschnitt geht es um die Evaluation dieses Elterntrainings. Wir haben 5 Teilprojekte und das Projekt heißt ProChild, Prevention of Maltreatment and Promotion of Mental Health in Children of Mothers with Borderline Personality Disorder. Und diese 5 Teilprojekte reichen von der Epigenetik bis zu dem Jugendamt. Das heißt, wir gucken epigenetisch, was los ist und auch, ob sich das verändert über die Zeit. Wir gucken natürlich die Mütter an, wie viel Stress haben die, wie können sie ihn reduzieren. Wir gucken die Kinder, die Entwicklung der Kinder an und wir gucken die Interaktion zwischen Mutter und Kind an. Und wir in einem weiteren Teilprojekt arbeiten wir mit den Jugendhilfe- und Jugendämtern zusammen an 3 Standorten und schauen, wie die Interaktion zwischen den Müttern, den Mitarbeitenden von der Jugendhilfe und den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen funktioniert und was es da zu verbessern gilt. Ich bin ich kürze jetzt mal ganz schnell. Und wir sind total stolz, wir haben 322 Mütter untersucht und davon waren 159 Mütter mit einer Borderline-Störung in diesen 3 Zentren. Das Projekt läuft seit 2019 und lief durch die Pandemie. In der Pandemie war es so ein bisschen sehr herausfordernd, erstens, dass Gruppen überhaupt stattfinden konnten, zweitens, dass dann die Kinder, die Kita, irgendwie die Kinderbetreuung gesichert war und dass dann auch bitte alle gesund waren. Deshalb haben wir eine Verlängerung gekriegt. Und ganz kurz, ja, mehr Mütter mit Borderline-Störung, da waren die Kinder, hatten allein das Sorgerecht. Die Bildungsstand war so, dass die Mütter mit Borderline-Störung weniger gut gebildet waren. Und dann komme ich auch schon zu den ersten Ergebnissen. In der Emotionsregulation, wie zu erwarten, die Mütter mit Borderline-Störung sind dieser hellgrüne Balken in der Mitte, hatten da die meisten Schwierigkeiten. Ne? Und die Kontrollgruppe ist der helle Balken. In dem Stress, elterlicher Stress, auch dasselbe Muster mit einem Unterschied, die Mütter mit Depression oder Angst hatten genauso viel Stress, die fühlten sich ähnlich belastet. Und dann die Parenting Sense of Competence, also elterliche Kompetenz, da haben wir ebenfalls das Muster, dass beide klinische Gruppen sich stark, also weniger kompetent fühlten als die Kontrollgruppe. Das macht hat einen ganz großen Einfluss, wie kompetent ich mich fühle. Und dann die inkonsistente Erziehung, da gab es wieder, das war Borderline-spezifisch, dass das ein größeres Problem bei den Borderline-Müttern war. Und die Überreaktivität ganz genauso. Man kann übrigens Erziehungsverhalten mit vielen, das sind alles Selbsteinschätzungsverfahren, mit sehr vielen Fragebögen erfassen, haben wir getan, Das ist eins der Rückmeldungen, die ich auf jeden Fall beim nächsten Projekt anders machen würde. Ich würde das reduzieren, aber da sind wir gerade noch dabei. Wir haben auch auf positives Erziehungsverhalten geschaut und da sehen Sie, gibt es kaum einen Unterschied, interessanterweise. Nur zwischen den Müttern mit der Kontrollgruppe und den depressiven Müttern. Das hängt alles schön miteinander zusammen und da haben wir dann nochmal geguckt, woran liegt es denn wirklich? Und jetzt muss ich mal ganz schnell hier durchgehen, weil ich stehe zur Verfügung für die Details. Es gibt störungsspezifische Auffälligkeiten, aber Bildung, Emotionsregulation und vor allen Dingen die wahrgenommene elterliche Kompetenz, die klärt am meisten auf für eine inkonsequente Erziehung. Und am meisten für die Überreaktivität ist wieder Bildung, die Anzahl der Geschwister, die eigene Emotionsregulationsfähigkeit, Belastung, also die elterliche Belastung, aber auch wieder die elterliche Kompetenz, die eigene eingeschätzte elterliche Kompetenz. Und genauso ist es für positives Erziehungsverhalten. Das ist was ganz Wichtiges, was wir hier natürlich noch weiter beforschen wollen. Bei den Kindern ist es so, gab es gar nicht so große Unterschiede in Affekt- oder Emotionsregulation, aber eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, dreifach erhöht, dass Kinder mindestens eine Diagnose im DIPS, in dem strukturierten Interview, erfüllten bei den klinischen Gruppen. Und da war spezifisch die Borderline, die Kinder von Borderline-Müttern eher externalisierende Störungen und die Kinder von den depressiven Müttern eher internalisierende Störungen. Und ja, das familiäre Klima ist auch schwieriger in den Dyaden mit den Borderline-Müttern. Wir haben hohe Expressed Emotion in dem und vor allen Dingen auch, was diese narrative Kohärenz angeht, das ist, wie die Mütter über die Kinder sprechen, da finden wir große Unterschiede. Und die epigenetischen Veränderungen, das ist auch noch in der Auswertung. Wir haben aber ein Paper dazu. Also, ich möchte mich nochmal entschuldigen, ich verstehe überhaupt nicht, was mit diesen Folien passiert ist. Da unten war ein ganz anderes Bild. Ja. Fragen Sie mich zu den epigenetischen Veränderungen bitte hinterher. Und die Mütter zwischen den Hilfesystemen, da ist die wichtige Botschaft, die Hilfen können helfen. Und es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die dazu führen, dass Mütter sich die Hilfsangebote subjektiv noch besser finden, noch nützlicher finden. Und das ist die Erfahrung, dass die Ratschläge, die sie erhalten, tatsächlich im Alltag umsetzbar sind. Das habe ich nicht allein gemacht, das habe ich mit vielen anderen gemeinsam gemacht. Und warum ich da bin, wo eigentlich Silvia Schneider sein sollte, weiß ich auch nicht. Aber haben wir so gemacht. Und demnächst kann ich über den Längsschnitt berichten. Wir haben ausgewertet jetzt den aktuellen Querschnitt. Und wir haben jetzt noch im Dezember die letzten Follow-up-Untersuchungen und dann wissen wir mehr, nämlich darüber, ob dieses Elterntraining tatsächlich den Müttern geholfen hat, den Kindern geholfen hat, auch auf der epigenetischen Ebene. Und dann wissen wir auch mehr noch zu den Aussagen, zu dem Hilfesystem und der Zusammenarbeit. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Frau Henneberger, also ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag, diese interessanten Daten und auch, dass Sie sich diesem wichtigen Thema in dieser Tiefe und mit viel Herzblut annehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Fragen aus dem Publikum gibt und schau mal in die Runde, jawohl.
Ja, vielen Dank für diese schöne Vorstellung, auch von diesem Programm. Ich arbeite unter anderem als niedergelassener Therapeut und habe eine Patientin mit einer sehr ausgeprägten Borderline-Störung, die jetzt schwanger geworden ist. Und das hat mir sehr viel Sorge gemacht, weil ich dachte, sie hat ihr Leben selbst noch so wenig im Griff und jetzt will sie sich um ein Kind kümmern. Das war auch ihr großer Wunsch, schwanger zu werden. Und jetzt ist es halt so, dass ich mir überlege, wie kann ich dieser Patientin am besten helfen? Also dieses Programm, was sie entwickelt haben, wüsste ich jetzt in der Region nicht, wo es das gibt, was sie besuchen könnte. Und ich frage mich einfach, wie könnte ich mit den Hilfsangeboten, die es im Moment gibt, haben Sie da einen Vorschlag, wie ich da als Therapeut hilfreich sein kann?
Ja, erstens, indem Sie von der Haltung her positiv unterstützend sind. Und zweitens, dieses Buch, das ist ein Manual, also besorgen Sie sich das. Und Sie können auch im Einzelsetting mit den Arbeitsblättern arbeiten. Mein Vater, der war 90, ist leider verstorben und dem habe ich irgendwann gesagt, ich habe ein Buch geschrieben und der war Steuerberater. Und der hat gesagt, das ist ja wie ein Rezept, das ist wie ein Kochbuch. Also das heißt, da steht sehr konkret drin, was Sie machen können. Und natürlich, leider gibt es dann eben nicht die Gruppe, aber ich glaube, die grundsätzliche Information ist absolut hilfreich. Und es gibt auch bei Belz einen Ratgeber für Mütter, also für Patientinnen und auch dem, der auch gut eingesetzt werden kann. Also das glaube ich, ich würde beide Bücher besorgen und lesen. Ja.
Jawohl, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? Jawohl.
Meine Frage ist, gibt es in diesem Programm, also in diesem Programm, das Sie führen, kommt es auch vor, dass es tatsächlich eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt und was tun Sie dann?
Ja, es kommt vor. Es gibt auch Mütter, deren Kinder schon aus der Familie genommen wurden zum Beispiel. Und wenn wir jede Sitzung schätzen wir ein, wie groß die Kindeswohlgefährdung ist. Und im Zweifel sprechen wir das an und im Zweifel wenden wir uns dann an den Kinderschutzbund oder nachdem wir die Mutter informiert haben und mit ihr darüber gesprochen haben und würden dann auch die Schritte einleiten, die notwendig sind, einzuleiten, weil wir schon fest der Meinung sind, dass manche Mütter einfach in manchen Lebenssituationen überfordert sind und es geht. Das ist dann vielleicht doch besser, das Kind aus der Familie rauszunehmen. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen. Und ja, passiert in der Regel, wir haben das auch im stationären Kontext angepasst, für den stationären Kontext das Programm und machen dann da offene Gruppen. Dies hier sind geschlossene Gruppen in dem Forschungsprojekt. Also man muss das adaptieren, aber man muss auch sehr wachsam sein. Wir haben auch ein Data Safety Monitoring Committee, so nennt man das in der Antragssprache des BMBF. Und das sind Personen, die nicht in der Intervention oder in der Forschung direkt beteiligt sind, aber die jeweils die Sicherheit einschätzen. Und da darf ich sagen, dass über die 4 Jahre, 3,5 Jahre, in denen wir die Gruppen gemacht haben, ist kein Risiko damit verbunden war, dass die Mütter mit in den Gruppen waren. Es gab aber unerfreuliche Ereignisse, unerwünschte Ereignisse und da haben wir dann jeweils drauf reagiert.
Vielen Dank. Jawohl.
Danke. Vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte fragen, Sie haben gesagt, Rollenspiele sind ja sehr gut und sind auch sehr interaktiv. Wäre es denn sinnvoll, auch für uns als Therapeuten, also ich bin jetzt eben psychiatrisch tätige Ärztin, auch das für bei uns sozusagen in Einzelsitzungen zu integrieren?
Ja, ich würde auf jeden Fall, nachfragen und dann würde ich das nicht so großartig ankündigen, sondern einfach sagen Sie mal, können wir das mal kurz, erklären Sie mir das mal. Ich bin jetzt das Kind und ich habe XY gemacht und Sie, was machen Sie denn konkret mit mir dann? Ja, unbedingt. Fragen Sie nach. Also es gibt ein typischer Satz ist zum Beispiel, das Kind muss ja auch mal merken, dass wie es nervt. Ja? Dann fragen Sie bitte nach, wie denn, was machen Sie denn? Und dann ist es leider manchmal so, dass die Eltern tatsächlich physische Gewalt ausüben. Ne? Und dann werden sie das besprechen und gegebenenfalls überlegen, was kann man machen. Es ist sehr viel schwieriger, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, die in diesen Familien eben auch vorkommt. Aber ja, also zurück zu Ihrer Frage. Ich würde das machen.
Okay, und ist es an? Ja, sorry. Genau, ich habe auch überlegt, weil ich habe gerade so eine Patientin. Vielleicht könnte man auch, also das Kind ist jetzt 9 Monate, vielleicht mit einer Puppe das nachspielen. Macht das auch Sinn? Oder dass man wirklich sagt, okay, jetzt agieren Sie mal mit dieser Puppe. Wie würden Sie mit Ihrem Kind jetzt so umgehen?
Ja, ich, also...
Oder ist das dann zu...
Nö, das geht auch. Also das geht auch. Ich würde das ein bisschen abhängig machen, glaube ich, von der Beziehung, die Sie zu der Patientin haben. Und wenn das, ja, wenn Sie so denken, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Beziehung, ist eine vertrauensvolle Beziehung, dann, glaube ich, brauchen Sie die Puppe nicht so richtig. Und es ist nicht zu unterschätzen, wie das für, auf Sie als Kind wirkt, was die Mutter da macht. Und da, das ist nochmal was anderes, als wenn Sie es aus der Beobachterperspektive machen. Deshalb wäre meine Tendenz eher, wahrscheinlich eher, wenn die Beziehung gut ist, würde ich das eher so machen.
Jawohl, vielen Dank. Also ich danke beiden Therapeutinnen und Therapeuten für diese Frage, wie ist es im Einzelsetting mit den Werkzeugen zu arbeiten. Sie ermuntern uns dazu.
Frage. Ich ermuntere noch viel mehr, Gruppen durchzuführen.
Absolut, ja. Absolut. Also das ist sicherlich eine Inspiration, auch denke ich für unsere Klinik tatsächlich. Wir werden sicher diese Inspiration aufnehmen, darüber nachzudenken, wie wir das implementieren können. Aber die Frage kommt wahrscheinlich öfters, wenn Sie darüber sprechen, wie ist es im Einzelsetting? Haben Sie das schon mal versucht, in irgendeiner Form auch nochmal zu evaluieren? Wie gut ist es auch in der Einzeltherapie integrierbar? Gibt es da allenfalls auch eine Evaluation, Daten dazu?
Daten gibt es dazu nicht. Mir ist auch kein Forschungsprojekt bekannt, weil wir sind jetzt hier erstmal froh, dass wir das gerade die Daten dafür gesammelt haben. Es gibt nur Einzelberichte, also wo eben Personen zum Beispiel auch in Ausbildungsambulanzen gefragt haben, ja, wie mache ich das, kann ich das auch nutzen? Und das lief in der Regel gut. Und das ist auf jeden Fall möglich. Ich glaube, es ist idealerweise, das ist nicht immer der Fall, aber idealerweise haben Sie selber mal Kinder gehabt oder haben Kinder als Therapeut oder Therapeutin, weil Sie können sich dann schon noch mal besser in diese Situation reinversetzen. Das Kind liegt schreiend ab vor der Supermarktkasse, weil es nicht das bekommen hat, was es wollte. Und Sie versuchen darauf jetzt nicht einzugehen, indem Sie das Überraschungsei kaufen oder so. Und da ist es einfach schon, das merken die Patientinnen auch, wenn sie da einfach sehr mitgehen können. Vielleicht haben sie aber auch im Umkreis, im familiären Umfeld schon Kontakt mit kleinen Kindern gehabt. Und es ist was anderes, ob ein Kind 2 oder 6 ist. Aber das geht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie profitieren. Ich selber habe von den Gruppen, an denen ich teilgenommen habe, ich habe leider natürlich nur an wenigen teilgenommen, extrem profitiert. Weil ich, also meine Kinder sind 30 und 34, die haben da nichts mehr von abgekriegt sozusagen. Aber von diesem, ich sag mal, down to earth, lass uns überlegen, was jetzt das Beste ist. Das war schon beeindruckend. Und auch beeindruckend, wie die anderen Mütter sich gegenseitig da unterstützt haben. Gerade bei dieser einen Mutter, die ihre Kinder nicht anfassen konnte. Ihr Kind, das hatte ich vorhin eingangs das Fallbeispiel gesagt. Und die wirklich weinend da saß und gesagt hat, ich kann keine gute Mutter sein. Ich kann noch nicht mal eine Mutter sein. Und wie die anderen die unterstützt haben, das war einfach wirklich wunderbar zu sehen. Und es war auch wunderbar zu sehen, dass die dann irgendwie 2, 3 Sitzungen später kam und gesagt hat, das Kind rastet in der Kita viel seltener aus. Gab es eine Rückmeldung von den Erzieherinnen aus der Kita. Ja. Oder ein anderes Beispiel, ich bin nichts wert. Und dann können sie kognitiv arbeiten und das umstrukturieren. Und dann sagt irgendeine Mutter in der Gruppe, wieso? In der Bibel steht, jeder ist was wert. Das können Sie als Therapeutin nicht sagen, also können Sie schon, aber wie viel das hilft, ist eine andere Frage.
Ja.
Sie haben die Epigenetik mehrfach erwähnt. Können Sie da noch was dazu sagen, inwieweit epigenetische Forschung Ihre Arbeit konkret unterstützt?
Ja, in diesem Forschungsprojekt ist TP4, Teilprojekt 4, beschäftigt sich mit der epigenetischen Forschung. Und da haben Svenja Müller, die am ZI übrigens ist, und Robert Kumster, wir haben Speichelproben von den Müttern und den Kindern und analysieren die Auffälligkeiten im Vergleich zu Kindern von Müttern mit anderen psychischen Störungen und den gesunden Kindern. Und dann wollen wir eben auch im Längsschnitt schauen, ob sich da irgendetwas verändert. Das ist natürlich also ein ganz, ganz hohes Ziel, aber schauen wir mal. Das wird gerade analysiert und das Paper von Svenja Müller, zu welcher Abschnitt genau untersucht wird, das ist in Translational Psychiatry und das war das, was leider zerschossen war auf dem einen Dia. Ich kann das aber nochmal, ich bitte nicht da hochladen. Wir müssen dafür sorgen, dass das vernünftige Folien sind, die da bei dem QR-Code hochladbar sind. Und das ist Teil davon, da sind wir dran. Wahnsinnig aufwendige Auswertungen und ich bin absolut nicht die Expertin dafür, aber die haben wir im Boot in diesem Projekt und das ist damit zu rechnen, dass im Laufe des nächsten Jahres das auch fertig ausgewertet wird.
Ja, ich sehe, wir sind am Ende der Zeit, 17 Uhr. Im Interesse der Pünktlichkeit würden wir zum Abschluss kommen. Ich weiß nicht, ob Sie allenfalls für weitere Fragen im Anschluss noch ansprechbar wären, falls noch welche sind. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag. Danke.